Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Renovierung der Außenfassade. Stellen Sie sich einmal vor, man würde die Außenfassade renovieren und hier drin in der Kirche würde es aussehen wie bei Hempels und dem Sofa. Würden wir vermutlich sagen, das passt so nicht zusammen. Innen sollte es auch schön, wenn nicht sogar noch schöner sein als außen. Gut, dass hier in Zimmersbach das alles passt, dass hier also nicht der Putz von der Decke bröselt. Ich erinnere mich noch gut daran, ich war verschiedentlich in Osteuropa unterwegs, in Ländern, wo der Kommunismus lange Zeit geherrscht hat. Und da ist es so, zum Anlass eines Festes, einer Parade oder sowas, gab es Geld und auch die notwendigen Ressourcen. Und dann wurde die Außenfassade renoviert. Alles schön auf der großen Prachtstraße. Und wenn man dann in die Nebenstraße abbiegt, dann sieht man, huch, wie sieht es denn hier aus? Die Häuser sind halbe Ruinen. Von innen drin erst ganz zu schweigen. Ja, wenn man die äußere Fassade renoviert, dann muss das mit dem, wie es innen drin und wie es im Hinterhof aussieht, doch durchaus zueinander passen. Der Wochenspruch, wir haben ihn vorhin gehört, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes, zeigt uns, worum es heute im Predigttext geht. Wenn wir uns aufmachen, ein Feld zu pflügen, dann müssen wir auf diese Aufgabe konzentriert sein, müssen wir das tun, was zu dieser Aufgabe gehört, dann kann ich nicht auf dem Traktor Schlangenlinien fahren, dann kann ich auch nicht anfangen, einen Diskotanz zu machen, sondern nein, ich muss mein Ziel im Auge behalten, dass die Kurve gerade wird. Ich muss mein Handeln, meine Aufgabe entsprechend ausrichten. Und so ist es auch bei unserem Weg mit Jesus Christus, bei unserem Weg des Glaubens. Wenn ich sage, ich möchte mit Jesus Christus unterwegs sein, ich möchte ihm nachfolgen, dann bestimmt das, was ich tue, was ich sage, wie ich handle, wie ich lebe. Und verschiedentlich stellen wir dann fest, oh, hier gibt es Weggabelungen. Jesus Christus geht diesen Weg entlang und so wie ich es bisher gemacht hätte, ich würde in die andere Richtung gehen. Und dann steht vor uns die Entscheidung, ordne ich mich Gott unter, ordne ich dem unter, was Jesus Christus von mir will, oder gehe ich meine eigenen Wege, gehe ich die Wege der Welt. Und natürlich, wenn ich die Entscheidung falsch treffe, dann bin ich auch einmal nicht mehr mit Jesus Christus unterwegs. Und unser Predigttext für heute Morgen, auch ein Bild aus der Landwirtschaft, hat mit dieser Frage zu tun, was tue ich, wenn ich mich an einem solchen Scheideweg befinde? Ja, wenn ich sogar schon ein Stück den falschen Weg hinuntergegangen bin. Ich lese aus dem 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das Jesus den Hohepriestern, Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt hat. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Dieses Gleichnis ist uns zunächst ein wenig fremd. Weinberge hat es sehr wenig. In Bad Endbach gibt es ein Gewächshaus, wo ein Mensch mal Weinstöcke hochgezogen hat. Aber ansonsten ist das hier nicht gerade die klassische Weinanbaulage. Und wie dieser Weinbergbesitzer und die Weinbauern miteinander umgehen, ist auf den ersten Blick ein wenig fremd für uns. Für die Menschen damals war es zunächst einmal eine vollkommen alltägliche Situation. Warum? Das meiste Land dort gehörte nicht jeweils den Bauern. Man lebte und arbeitete weniger auf der eigenen Scholle. Nein, das Land gehörte reichen Großgrundbesitzern. Und diese Großgrundbesitzer legten zum Teil Äcker an oder Weinberge. Und dann kümmerten sie sich etwa nicht selbst um diesen Besitz. Sie heuerten nicht entsprechend Tagelöhner an und stellten Menschen an, um das dort alles unter eigener Verantwortung zu bebauen. Nein, sie verpachteten es. Sie verpachteten Grund und Boden und sie selbst gingen dann meist außer Landes, auf jeden Fall in eine große Stadt mit allen Annehmlichkeiten, die Städte so haben. Nicht nur heute, auch damals wohnten reiche Leute gern in Städten. Und dann, wenn so die Zeit der Ernte kam, dann sandte er einen Boten. Heutzutage würde man vermutlich einen Brief schreiben, so sehr geehrter Pächter, der Pachtzins wird fällig, bitte überweisen Sie die fällige Miete auf das und das Konto. Damals ging das noch nicht, deswegen musste man einen Knecht, einen Boten, einen Sklaven schicken, der dann zu den Pächtern ging und sagte, so, die Ernte ist da. Und dann, je nachdem was ausgehandelt war, entweder bekam der dann ein Säckchen mit Goldmünzen in die Hand gedrückt oder einen festgesetzten Betrag, 5 Sack Mehl, 2 Fass Wein oder aber so einen Anteil von den Früchten des Feldes. 1/4, wenn der Großgrundbesitzer klausig war, vielleicht die Hälfte vom Ertrag, was eben ausgemacht war. Das war damals üblich. So wie es auch bei uns heute üblich ist, wir mieten eine Wohnung. Normalerweise füllen wir dann vermutlich einen Dauerauftrag aus, aber normalerweise zahlt man seine Miete. Wir leasen ein Auto und auch da die Leasingraten werden bezahlt. Wenn wir etwas ausleihen und wir machen mit demjenigen, der es uns ausleiht, aus, dass er was dafür bekommt, dann wird das bezahlt. Das ist heute so, das war damals auch so üblich. Nun aber das Ungewöhnliche, die Weinbauern, die Pächter, sie zahlen nicht etwa den Pachtzins, nein, sie schmähen die gesandten Boten, sie misshandeln sie, ja, sie töten sie sogar. Das hat man damals, wie heute, nicht so gemacht. Der normale, brave Bürger hat seinen Pachtzins bezahlt, das sticht ins Auge. Und das andere ist, dass der Weinbergbesitzer, dass der so viele Knechte schickt. Auch damals gab es schon Polizei und Gerichte. Auch damals wäre es möglich gewesen, zu den Behörden zu gehen und zu sagen, hier, die Pächter schulden mir, ja, sie haben sogar Hand an meinen Knecht gelegt, tu mal was dagegen. Und die Behörde hätte schnell und gründlich gehandelt. Wenn sie den Knecht getötet haben, dann wären die Weinbergbesitzer auch sehr schnell gerichtet worden, mit dem Schwert oder sonst irgendwie das Todesurteil vollstreckt. Und der Weinbergbesitzer hätte das bekommen, was ihm zusteht. Aber er tut es nicht. Und dann war für die Menschen damals klar, wir haben vorher in der Schriftlesung aus Jesaja 5 gehört, der Weinberg ist ein Bild für Israel. Der Weinberg Gottes ist das Volk Israel, ist Juda. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die es hören, sie verstehen. Wir sind die Weinbauern, wir sind diejenigen, die dem Besitzer, die Gott, den Anteil an der Frucht verwehren. Gott will natürlich nicht Wein und Obst, das vielleicht auch ein Erntedank, aber hauptsächlich geht es ihm um die Frucht des Lobpreises und der Anbetung. Davon, dass Gott als Gott anerkannt wird und was man so lebt, wie es dieser Erkenntnis entspricht. Bei Jesaja hieß es, unterdrückt nicht die Armen und Weisen. Und das Gleiche gilt auch hier. Nun sind wir in der Passionszeit. Wir schauen zurück auf das Leben, Leiden und Sterben von Jesus Christus. Und wir können darauf aus zwei verschiedenen Blicken drauf schauen. Einerseits, dass wir nur in die Geschichte zurückschauen und sehen, ja, Jesus hat das Gleichnis den hohen Priestern gesagt und eine große Distanz aufbauen. Oder aber, dass wir sagen, er hat es als erstes den hohen Priestern, Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt. Aber die Frage ist, was will Jesus Christus mir heute Morgen durch dieses Gleichnis sagen? In der Kirchengeschichte finden wir sehr oft den ersten Weg. Lange hat man gesagt, oh, die hohen Priester, die Pharisäer, die Juden schlechthin, das sind die Christusmörder. Deswegen geben wir ihnen am besten noch eins drauf. Deswegen wurden Juden im Namen der Kirche auch verfolgt. Ein Umgang mit der Schuld, mit der eigenen Schuld, indem man auf andere zeigt und sagt, oh, das sind die größeren Sünder. Das kennen wir nur zu gut. Wenn wir wissen, hoppla, ich habe Dreck am Stecken, dann suchen wir uns irgendjemand anders und sagen, oh, der hat noch viel mehr, kümmere dich doch erstmal um den. Ein anderer Umgang mit Schuld und Sünde wäre, dass man sagt, ja, ich bin zwar schuldig, aber als Kind ist mir das und das passiert. Meine Eltern haben mich nicht so ganz geliebt, wie ich es gebraucht hätte. Als Jugendlicher war das. Und jetzt waren die Arbeitskollegen, die Familie, sonst irgendjemand, die sind schuld. Das Muster kennen wir auch schon seit Adam und Eva. Adam, was hast du gemacht? Ich war es nicht, es war die Frau. Eva, was hast du gemacht? Ich war es nicht, es war die Schlange. Die Schlange hatte nun nicht mehr, niemand mehr. Aber den schwarzen Peter weiterreichen, kennen wir alles. Aber unser Gleichnis heute Morgen redet von der dritten Art und Weise, wie wir Menschen mit Schuld umgehen. Nämlich, dass wir Sünde nicht mehr Sünde nennen, dass wir sagen, wieso? Ist doch alles in Ordnung. Was ich anhabe, ist ein weißes Gewand. Kein Flecken darauf, alles prima. Uns selbst, der ganzen Welt und Gott verkaufen wollen, hier ist keine Sünde. Und hier müssen wir uns nun fragen, wir, die wir heute, am Sonntagmorgen, in den Gottesdienst kommen, wir, die frommen Leute, die vielleicht nach außen eine fromme Fassade haben, aber wie sieht es denn in uns drin aus? Was steckt wirklich in uns? Und wir sollen nicht sagen, auch die bösen hohen Priester, die bösen Pharisäer. Nein, Jesus möchte, dass wir uns darin erkennen. Und in der Passionszeit sollen wir uns von Gott prüfen lassen, seinem Heiligen Geist erlauben, festzustellen, wie es um uns bestellt ist. Und das Gleichnis enthält eine dringende Warnung. Dass Gott sagt, erstens, ich meine es ernst. Das Gleichnis endet damit, dass Jesus sagt, der Weinbergbesitzer wird kommen. Es wird ein Gericht geben. Und da kommt alles ans Licht, was schief lief. Und alle Schuld wird auch bestraft. Nun, etwas, was in uns Menschen sehr tief drinsteckt, das sehen wir auch hier. Der Weinbergbesitzer sendet Knecht um Knecht. Und alles, was die Weinbauern tun, was die Pächter tun, ist, sie werden immer dreister. Am Anfang schmähen sie den Knecht, dann misshandeln sie den nächsten Knecht und schließlich fangen sie an, Knechte zu töten. Wie ist das bei uns, wenn wir feststellen, hoppla, in unserem Leben läuft etwas daneben? Und irgendjemand sagt, es gibt eine Konsequenz. Und sie kommt nicht gleich. Meistens reden wir uns dann ein, ach, gestern ging es gut, morgen wird es gut gehen, ich mache weiter, ich mache noch mehr davon. Besonders schön sieht man das in der Schule bei Kindern. Wenn man sagt, tu das nicht, ansonsten kriegst du eine Strafarbeit oder so. Sie probieren es nochmal und man sagt wieder, tu das nicht, du kriegst eine Strafarbeit. Das, was sie dabei lernen, ist, ach, die Strafarbeit kommt nicht. Ich kann weitermachen, ich kann noch mehr machen. Dass es hier dann an der Zeit ist zu sagen, nein, das falsche Handeln hat eine Konsequenz, ist richtig. Und schon sofort sind wir wieder in der Versuchung zu sagen, ja Gott, der müsste uns doch für unsere kleinen Sünden sofort bestrafen, dann wäre das alles nicht so. Aber das ist unser verkorkstes Herz, das in uns steckt, dass wir jeden Strohhalm greifen, um uns selbst von unserer Sünde zu entschuldigen. Aber Gott ist anders. Er ist gnädig. Er kommt nicht bei jedem Vergehen mit dem großen Hammer und haut drauf. Nein, er schickt zu uns hier in der Gemeinde, dass er unsere Mitchristen irgendetwas sagen lässt, was uns im Herzen trifft, oder sogar Menschen, die mit der Kirche nichts zu tun haben. In seinem Wort der Bibel sprechen uns Verse an, wo wir merken, hoppla, da stimmt was in meinem Leben nicht. In den 10 Geboten lese ich, du sollst nicht stehlen. Und da diese 50 Euro, was ich vor 5 Jahren meinen Nachbarn entliehen habe, die habe ich ja immer noch. Und bei solchen Gelegenheiten überführt uns der Heilige Geist und zeigt uns, wo Sachen nicht in Ordnung sind. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Die hohen Priester, sie haben klar erkannt, Jesus Christus, er redet von uns. Sie standen an dieser Weggabelung, an diesem Scheideweg. Und die Frage war, gehen wir den Weg, den Gott uns weist, oder gehen wir unsere eigenen Wege? Sie haben sich für den eigenen Weg entschieden und Jesus Christus gefangen genommen und ihn überliefert, dass er ans Kreuz genagelt wird. Wie ist das bei uns? Wie ist das, wenn zu uns jemand kommt und sagt, du, ich sehe da was, was bei dir im Leben nicht so ganz in Ordnung ist? Versuchen wir ihn dann vor anderen schlecht zu machen, ihm aus dem Weg zu gehen? Entwickelt sich langsam Hass in unserem Herzen? Gut, wir haben Angst vor der Polizei und was die Leute wohl reden, deswegen werden wir heute selten jemanden umbringen. Aber Hass in unserem Herzen ist eigentlich nichts anderes als ein Mordgedanke. Wie ist es damit? Oder wie ist es mit Gott? Wenn Gott uns durch andere, durch sein Wort, durch seinen Geist klar macht, hier, das läuft in deinem Leben falsch. Und wir aber sagen, nein, diese Sünde liebe ich. Das ist meine Lieblingssünde. Ich möchte das behalten. Dann fange ich an, Gott zu hassen. Dann sage ich in meinem Herzen, oh Gott ist böse, weil er gönnt mir das und das nicht. Seine Gnade ist zu klein, weil das ist doch bloß ein kleiner Fehler. Und ich hab's so gern. Wir sehen an den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und Pharisäern, was es bedeutet, wenn man versucht, die fromme Fassade aufrechtzuerhalten, damals in den Tempel zu gehen, Riten zu vollführen, heute, dass wir halt in den Gottesdienst kommen und eine christliche Fassade aufrechterhalten. Aber letztlich führt das nirgendwo hin, außer dass andere Menschen an uns leiden, vielleicht sogar sterben, und dass auch uns selbst das Leben verlustig geht. Das sieht man in manchen Gemeinden, dass da ein Bruder oder eine Schwester versucht, einen guten Schein aufzubauen. Sehr engagiert. Weiß immer genau, was das Richtige ist. Und doch weiß die ganze Gemeinde, ja, in diesem Bereich, da in deiner Ehe oder da im Beruf, da läuft es nicht so. Da überfällt dich immer wieder dein Jähzorn. Aber anstatt man dann sagt, ja, stimmt, ich habe an diesem Bereich ein Problem, ich kann aus eigener Kraft nichts ändern, aber ich weiß, dass es Sünde ist, wird versucht, eine Decke darüber zu breiten. Und dieses Krebsgeschwür der Sünde wuchert weiter. Und da ist das Gleichnis eine große Warnung. Gott ist zwar gnädig und langmütig, Aber dieses verkorkste Sein, das ist dem Gericht schuldig. Das führt uns zum Zweiten. Das Gleichnis ist nämlich nicht nur eine Botschaft des Gerichtes, sondern auch eine Botschaft der Gnade. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen aus Psalm 118? Können Sie mal heute Mittag oder im Laufe der Woche als Predigtnacharbeit einfach mal Psalm 118 lesen, beten. Dort betet ein Mann, der angefeindet wurde von den Menschen, der sich aber ganz und gar auf Gott verlässt und ganz und gar Gottes Weg geht. Und da heißt es, Gott lässt mich nicht, überlässt mich nicht dem Tode. Und Jesus Christus betet das auf dem Weg zum Kreuz, weil er weiß, ich werde zwar sterben, aber Gott wird mich nicht im Grab lassen. Ich werde auferstehen. Ich werde die Sünden aller Menschen dieser Welt tragen und sie am Kreuz erlösen. Und das ist das, was das Gleichnis auch sagt. Wenn wir merken, hoppla, eigentlich an diesem Punkt hasse ich Gott. An diesem Punkt möchte ich nicht Gottes Weg gehen. Dann ist das Gleichnis die Verheißung, dass Gott auch uns nicht dem Tode überlassen will. Dass uns immer wieder seine Boten, sein Wort schickt, um uns von unserer Sünde zu überführen. Und das, was wir nun tun müssen, ist nicht ein asketischer geistlicher Kampf, sondern zunächst einmal nur das Eingeständnis vor Gott, dass wir sagen, ja, ich weiß, das und das in meinem Leben ist falsch, es ist Sünde. Punkt. Keine Entschuldigung, kein Nichts, sondern einfach nur sagen, Sünde. Das Zweite ist, ich kann mich nicht ändern. Aber ich erlaube dir, mich zu ändern. Ich erlaube dir, meinen Willen zu ändern. Ich erlaube dir, wenn ich da lang gehen zu will, dass du mich so weit bringst, dass ich umkehren kann. Und das ist das Geheimnis des Kreuzes. Wenn wir so beten und darauf vertrauen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er uns dann wirklich verändern kann. Nicht, dass er deswegen aus einem temperamentvollen Menschen plötzlich jemand macht, der wirkt wie eine Schlaftablette. Nein, das Temperament bleibt gleich. Aber diese Entgleisung in den Jähzorn, die kann er verändern. Gott kann uns verändern. Und er tut es auch. Ich habe es selbst schon erlebt bei Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist falsch. Gott will es nicht so. Ich kann mich nicht ändern. Wo ich es dann Jesus Christus überlassen habe. Und im Laufe der Zeit hat er mich geändert. Und diese Sünde, diese Lieblingssünde in meinem Leben überwunden. Und ich bin froh, dass es nicht mehr da ist. Und das ist nun die Frage für uns heute Morgen. Wie gehen wir mit dem Anspruch des Evangeliums in unserem Leben um? Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns bedeutet, da ist ein Punkt, den du ändern musst? Handeln wir wie die Menschen damals? Sie fürchteten sich doch vor dem Volk. Fürchten wir uns nur vor den Menschen um uns herum und wir sind bemüht, eine Fassade aufrechtzuerhalten? Oder sind wir bereit zu sagen, die Fassade, lass fallen. Wenn wir merken, wir haben ein Problem mit Lieblingssünden oder was auch immer in unserem Leben, dass wir dann vielleicht irgendwie auf den Marktplatz stehen und sagen, hoppla, hier stimmt's nicht, aber dass wir dann zu unserem Pfarrer, zum Kirchenvorstand oder zu sonst einer Bruder und Schwester im Herrn gehen und sagen, hallo hier, ich kämpfe mit der Sünde, ich weiß, dass es falsch ist, bete mit mir. Offen zu sein. Und das nächste dann auch, konkrete Schritte der Umkehr zu tun. Wenn ich ein Problem mit Alkohol habe und ich es erkenne und umkehren möchte, was tue ich dann? Lasse ich die Flasche Wodka im Schrank stehen? Könnten da schlechte Zeiten kommen und das Zeug ist teuer? Oder sage ich wirklich doch, wenn ich mit dem Alkohol breche, dann muss diese Flasche raus. Unser Handeln zeigt, ob unsere Entscheidungen wirklich ernst gemeint sind oder nicht. Wenn ich, als ich meine Frau kennengelernt habe, da war es klar, natürlich flirte ich jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Frauen noch gleichzeitig, sondern wenn sich was daraus entwickeln soll, dann nur mit einer. Ich kann da nicht einen ganzen Harem von Frauen irgendwie betändeln. Es geht nicht. Wenn ich mit Gott unterwegs sein will, dann nur dieser eine lebendige Gott und diese Götzen dieser Welt gehen nicht. Und Gott möchte nicht einen geistlichen Kampf von uns, sondern eigentlich nur die Erlaubnis, dass er unser Leben verändern darf. Und er wird es verändern. Er hat durch die Kirchengeschichte immer wieder viele Leben verändert, teils spektakulär, teils nur im Kleinen. Aber die Frucht davon war, dass Menschen gemerkt haben, meine Beziehung mit Gott kommt in Ordnung. Wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, dann muss ich mich nicht selbst verachten, sondern ich sehe und erkenne, hier ist ein von Gott geliebtes Kind. Ich bin Gottes Kind. Und wenn ich mit den Menschen um mich herum umgehe, nicht, dass die dann auf einmal anfangen, mich alle zu lieben, aber ich merke, ich werde fähig, die anderen zu lieben, auch wenn sie mir Kram sind und mich hassen, wenn es schwierig ist. Dann fühle ich, ja, Jesus Christus lebt in mir und er verändert mich. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum geht es, wenn wir in der Passionszeit auf Jesu Weg ins Leiden schauen. Nicht um eine äußerliche Betroffenheit, sondern dass wir merken, Jesus ging ins Leiden für mich. Jesus ging ins Leiden, damit er mich verändert. Damit er Gottes Leben in mein Leben hineinbringt. Dass ich nicht ein Fassadenchrist bleiben muss, sondern dass ich tatsächlich ein echter Nachfolger Jesu Christi bleiben kann oder werden kann. Und dass ich merke, ja, ich bin gesegnet. Auch wenn um mich herum vielleicht Leiden ist und ich selbst leiden muss. Und dann wird unser Leben auch die Frucht bringen, die Gott in unserem Leben erwartet. Der Weinberg, den er uns anvertraut hat, dass es Früchte bringt. Liebe, Freude, Geduld, Langmut, all diese Dinge, von denen wir uns wünschen, dass sie in unserem Leben Raum greifen und all diese Dinge, von denen wir wünschen, dass sie zum Segen für andere werden. Das ist die Verheißung. Gott möchte uns seinen Weinberg anbringen und er möchte durch Jesus Christus seine Früchte in unserem Leben hervorbringen. Und er wird es tun. Das Einzige, was wir tun müssen, es zulassen. Amen.